جعفر الصادق، يا جعفر الصادق، يا جعفر الصادق، يا جعفر الصادق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد،
صلى الله على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Wenn wir uns das Leben der Imame der Ahl-Bayt alaihim salam anschauen und studieren, dann sehen wir, dass sie immer umgeben waren von Gefährten. Angefangen beim Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, der Gefährten um sich hatte, bis hin zu den Gefährten von Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam, Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Imam Zain al-Abidin, und das Ganze zieht sich weiter bis zu den Gefährten von Imam al-Mahdi al-Muntazar ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Aber wenn wir uns die Gefährten mal anschauen, dann sehen wir, dass es keine besseren und keine edleren Gefährten gab als die von Imam Abi Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayhi. Wir haben Gefährte von Imam al-Hussein, die bereit waren, alles zu geben für die Religion, für den Imam ihrer Zeit, für Imam al-Hussein, sogar ihr eigenes Leben. Sie haben alles gegeben, was sie hatten. Solche wie beispielsweise Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi, solche wie Habib ibn Mazahir, solche wie Muslim ibn Ausaja, solche wie Abis ibn Abi Shabib al-Shakiri, solche wie John, wie Wahab und viele weitere Gefährte von Imam al-Hussein. Sie waren diejenigen, die bereit waren, alles zu geben für den Imam ihrer Zeit, für Imam al-Hussein a.s. Aber wenn wir uns mal einige Überlieferungen anschauen oder beispielsweise in Social Media rumscrollen und eine von vielen Überlieferungsseiten sehen, dann stoßen wir manchmal auch auf andere Namen. Überwiegend auf die Namen der Gefährten von Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, dessen Martyrium wir heute hier gedenken. Wir stoßen teilweise auf Namen wie Hisham ibn al-Hakam beispielsweise. Wir stoßen auf Namen wie Zurara. Wir stoßen auf Namen wie beispielsweise Hisham ibn Salim oder Abu Basir oder Mu'min al-Taq oder Muawiyah ibn Wahab oder Fudayl und viele weitere. Das Traurige ist aber, dass wir kaum etwas über die Gefährten von Imam Sadiq alaihi salam wissen. Vielleicht haben wir den Namen von ein, zwei Gefährten gehört und das war's. Das ist traurig. Warum? Weil kein Imam der Ahlul Bayt alaihim salam hat so viele Überlieferungen übermittelt, oder beziehungsweise wir haben von keinem Imam so viele Überlieferungen wie von Imam Sadiq alaihis salam. Von Imam Sadiq in unseren authentischsten Büchern haben wir ca. 31.500 Überlieferungen, die uns erreicht haben. 31.500 Überlieferungen nur von Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alaihis salam. Über 4.000 Studenten in Medina sagten Haddathana Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alaihis salam. 900 Studenten in Kufa, die sagten, mir berichtete Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alaihis salam. Wenn wir die Überlieferung lesen, dann sehen wir nicht nur Qala al-Imam al-Sadiq. Nein, wenn wir Überlieferung haben, sehen wir an so und so, an so und so, an so und so, an Hisham ibn al-Hakam, anna Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alaihis salam qal, oder anna Aba Abdullah alaihis salam qal. Das heißt, wir haben eine Kette der Überlieferer. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Überlieferer? 31.500 ist keine geringe Zahl. Was meint ihr, von welchem Imam wir nach Imam al-Sadiq die meisten Überlieferungen haben? Was meint ihr, wer kann es sein? Imam al-Baqir alayhi salam, richtig. Imam al-Baqir mit ungefähr 8000 Überlieferungen. Danach der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, Imam Ali, Imam al-Kadhim, Imam Rida alayhi salam. Aber wir haben Imame der Ahl-Bayt, wie beispielsweise Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, wo wir sehr wenig Überlieferungen haben. Wenn wir alle Überlieferungen der Imame zusammenrechnen, außer Imam al-Sadiq, bekommen wir nicht einmal so viele Überlieferungen wie die von Imam al-Sadiq alayhi salam. Deswegen, wenn uns jemand fragt, nach welcher Rechtsschule gehst du, ist unsere Antwort, unsere Rechtsschule ist die von Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam. Wir sind die Ja'fariyya. Und es ist uns eine Ehre, dass wir als Ja'fariyya bekannt sind. Weil wir nach dem Fiqh von Imam Ja'far al-Sadiq a.s. gehen. Aber diese Überlieferung, diese Religion, die hat uns nicht einfach so erreicht. Die Gefährten haben eine große Rolle gespielt. Und es ist besonders wichtig, die Gefährten der Imam auch kennenzulernen. Warum? Zum einen sind sie das Tor der Erkenntnisse des Imams. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, was muss ich tun, um ein Gefährte von Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu al-sharif, zu sein, dann schaue ich mir an, wie waren die Gefährten von Imam al-Sadiq a.s. Welches Verhältnis, welche Bindung hatten sie zum Imam ihrer Zeit? Und wie kann ich dieses Verhältnis zum Imam meiner Zeit haben? Inwiefern haben beispielsweise die Gefährten von Imam al-Sadiq beispielsweise Diskussionen gegenüber anderen diskutiert? Wie haben sie sich verhalten? Haben sie beleidigt und beschimpft, wie es manche Jugendliche heutzutage in Social Media machen? Oder sind sie mit einer bestimmten Weisheit vorgegangen? Wie hat Imam al-Sadiq sie jeden Einzelnen aufgefordert, was er machen soll und was er nicht machen soll? Inwiefern hatten sie Stärken und Schwächen, wie Zurara beispielsweise? Wie ging Abu Basir mit der Batriya seiner Zeit um, als sie Chaos gestiftet haben? Wie wurden teilweise manche Gefährte von Imam Sadiq getötet von der Regierung, weil sie sich Imam Sadiq zugeschrieben haben? Welche Erschwernisse hatten die Gefährten? Wie hat Imam Sadiq seine eigenen Gefährten geschützt? Das sind alles Fragen, über die leider nur die wenigsten Bescheid wissen. Und manchmal wird man auch mit diesem Vorurteil oder Vorwurf konfrontiert. Speziell jetzt bei diesem Vortrag. Mag manch einer kommen und sagen, ihr Schiiten, ihr seid merkwürdig. Warum? Ihr redet so hoch von den Gefährten von Imam Sadiq und dass sie so edle Menschen waren, die Gefährten von Imam Hussein. Was ist mit den Gefährten des Propheten? Die beleidigt ihr, die beschimpft ihr? Wir sagen erstmal nein, stopp. Weder beleidigen wir irgendjemanden, noch beschimpfen wir irgendjemanden. Wir geben nur jedem Gefährten sein Recht. Das, was ihm zusteht, das bekommt er. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Gefährten von Imam al-Sadiq a.s. und den Gefährten des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Was kann dieser Unterschied sein? Zum einen, um ein Gefährte des Propheten zu sein, das war nichts besonders Schwieriges. Das war eine Norm damals. Es war normal, dass man ein Gefährte des Propheten war. Der Prophet war in Medina, er war der Herrscher in Medina. Es war normal, dass man ein Gefährte des Propheten war. Deswegen sehen wir, über 100.000 Menschen waren Gefährte des Propheten. Waren jetzt alle auf der höchsten Stufe? Nein, unmöglich. Es war schwierig, kein Gefährte des Propheten zu sein. Wir haben unter seinen Gefährten Gläubige, wie Ammar ibn Yasir. Wir haben Gläubige wie Miqdad beispielsweise. Wir haben Gläubige wie Abu Dharr. Wir haben Gläubige wie Salman und viele weitere. Wir haben aber auch unter den Gefährten Heuchler. Der Koran selber bestätigt das. Sura 9, Vers 101. Und unter den Leuten von Medina gibt es Heuchler. Unter ihnen, du kennst sie nicht, wir aber kennen sie. Und wir werden sie zweimal strafen. Schlag diesen Vers nach. Sura 9, Vers 101. Merkt euch diese Nummern. Unter den Gefährten des Propheten gab es Gläubige. Es gab Heuchler. Heuchler wie Abdullah bin Ubay. Ein offenkundiger Fall der Heuchelei. Abdullah bin Ubay war jemand, der mit dem Propheten gelebt hat, der aber ein Heuchler war. Und jeder wusste, er sei ein Heuchler. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ist mit ihm so umgegangen, wie man mit einem Muslim umgeht, und hat sogar das Totengebet für ihn verrichtet, als sein Sohn darum gebeten hat. Das heißt, wir haben unter den Gefährten des Propheten Gläubige, wir haben Heuchler, wir haben stark religiöse, wir haben weniger religiöse und so weiter. Es gab viele unterschiedliche Gefährte. Aber der Unterschied ist, die Gefährten von Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a.s. und die anderen Imame, sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Gefährten der Imame zu sein. Sie hätten auch sagen können, nein, Moment mal, ich will nichts mit Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq zu tun haben, dann lässt mich die Regierung in Ruhe, dann habe ich keine Probleme, ich werde nicht gefoltert, ich werde nicht getötet, ich habe keine Probleme im Leben. Aber sie haben gesagt, nein, trotz diesen Gefahren, die lauern, bin ich bereit, ein Gefährte von Imam Sadiq zu sein. Wieso? Weil er der Imam ist, dem ich befolgen muss. Weil er ein Imam Ma'sum ist. Weil er der Imam meiner Zeit ist. Das heißt, nur die Auserkorenen, Auserwählten haben wirklich dieses Risiko auch auf sich genommen, um zu den Gefährten von Imam Sadiq a.s. zu gehören. Deshalb ist es besonders wichtig, speziell, dass wir heute über die Gefährten von Imam Sadiq a.s. sprechen und schauen, welche Lehren wir von ihrem Leben mitnehmen können. Was muss sich in meinem Leben ändern, um ein Gefährte von Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu al-sharif, zu sein? Das ist immer unser Ziel. Wer wünscht sich nicht, wenn der Imam erscheint, dass der Imam zu uns kommt und sagt, dich möchte ich als Gefährten haben. Was würden wir alles darum tun, dass der Imam uns als Gefährte auserwählt? Aber dafür müssen wir wissen und lernen, was wir machen müssen, um als seine Gefährten auch akzeptiert zu werden. Und keine Vorbilder, keine Lehren sind die, wie die Gefährten von Imam Sadr a.s. Deswegen wollen wir heute schauen. Erstens, wie hat Imam Sadr a.s. seine Gefährten, welche drei Faktoren hat er ihnen mitgegeben und ihnen gesagt, wenn ihr zu meinen Gefährten gehören wollt, dann müsst ihr diese drei Bedingungen erfüllen. Was für drei Bedingungen waren das? Zweitens, wie hat Imam Sadr a.s. das Leben seiner Gefährten geschützt? Was hat er gemacht? Was hat er getan? Drittens, sind alle Gefährten von Imam Sadr a.s. auf einem Level? Oder gab es manche, die vielleicht höher waren im Glauben, manche, die vielleicht niedriger waren? Wie hat ein Gefährte, speziell ein Gefährte von Imam Sadr, als er gehört hat, dass in Basra gegen das Wilayat gesprochen wird, inwiefern hat er eine Reise auf sich genommen, um dahin zu gehen, um das Imamat der Ahlul Bayt a.s. zu verteidigen? Und fünftens, wie haben sich die Gefährten von Imam Sadr a.s., die Gefährten von Imam Hussein als Vorbilder genommen und welche Lehren können wir daraus ziehen? Wenn wir Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadr a.s. jetzt fragen würden, O Sohn des Gesandten Gottes, möge mein Leben dir geopfert sein. Welche Dinge muss ich in meinem Leben ändern, damit du mich als deinen Gefährten akzeptierst? Was muss ich tun? Was ist für dich wichtig, was ich in meinem Leben haben muss, damit du mich als deinen Gefährten akzeptierst? Was wären diese drei Punkte? Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadr a.s. antwortet darauf. Erstens, O ihr Leute, die ihr von euch behauptet, meine Schia zu sein, meine Gefährten zu sein, setzt ihr euch regelmäßig zusammen und diskutiert unsere Angelegenheit? Einmal fragte Imam Sadr a.s. seinen Gefährten Fudail. Er sagte, ja Fudail, atajlisuna wa tatahaddathun? Setzt ihr euch zusammen und sprecht über unsere Angelegenheit? Sprecht über den Tauhid, über das Imamat, über den Tag der Auferstehung, über Fiqh, über Tafsir, über Koran? Setzt ihr euch gemeinsam hin und sprecht über die Religion? Die Frage sollten wir uns alle stellen. Und alle, die heute hier sind, haben schon mal ein Plus, was das angeht, weil sie heute hier sind. Denn niemand anderes als der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selber sagte, und dies berichtete Imam As-Sadr a.s. in einer wunderschönen Überlieferung, worin es heißt, dass der Gesandte Gottes sprach, wehe demjenigen, der wenigstens nicht einmal an Freitagen sich für die Angelegenheit der Religion Zeit nimmt und es nicht zur Gewohnheit werden lässt, wegen seiner Religion nachzufragen. Das heißt mit anderen Worten, wehe demjenigen, der nicht mindestens einmal in der Woche Zeit investiert für die Religion. Und sei es nur eine Stunde, sei es zwei Stunden in der Woche. Die Woche hat 7 Tage. Jeder Tag hat 24 Stunden. Sind wir wirklich so stark beschäftigt? Haben wir 50 GmbHs, die wir gerade führen müssen, dass wir nicht mal 2 Stunden in der Woche Zeit haben für unsere Religion, dass wir etwas lernen, dass wir in die Moschee kommen, einen Vortrag hören, unser Wissen auffrischen, unser Wissen erweitern? Können wir nicht abends vorm Schlafen gehen, vielleicht einen Vortrag hören, ein Buch lesen, einige Seiten lesen? Wenn wir einen Gelehrten sehen, dass wir zu ihm gehen, Fragen stellen? Und das ist ein Punkt, den wir immer wieder bestätigen müssen, das Nachfragen. Denn Muhammad ibn Muslim überliefert, dass Imam As-Sadr a.s. sagte, als eine Antwort auf Humran ibn Ayyab, er sagte, die Menschen gehen nur zugrunde, weil sie nicht nachfragen. Wenn ihr einen Gelehrten seht, geht hin, fragt nach, stellt die Fragen, schreibt eine, wenn ihr offene Fragen habt, schreibt sie auf eine Liste, tragt sie bei Notizen euer Smartphone ein. Wenn irgendwie mal ein Gelehrten da ist, ihr auf einer Veranstaltung seid, geht zu ihm, sagt, ich habe ein paar Fragen, hast du vielleicht Zeit? Nachfragen. Leider ist es aber so, und das ist die allgemeine Realität in der Gesellschaft, manche Muslime sieht man nicht, außer in Muharram. Und nicht komplett Muharram, außer an Ashura, der 10. Tag. Da haben sie Erlaubnis bekommen, zur Moschee zu gehen, und dann ist die Erlaubnis wieder weg, scheinbar so. Manche kommen nur zum 10. Muharram in die Moschee. Andere vielleicht höchstens noch im Monat Ramadan. Vielleicht noch Laylatul Qadr. Nicht mal alle 3 Nächte Laylatul Qadr, die 23. Nacht. Und dann, Khalas, ich habe meine Pflicht für dieses Jahr erfüllt, ich war jetzt 2-mal in der Moschee, irgendwie reicht es auch, ich habe auch anderes zu tun. Imam Sadr, der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie sagen, wehe dir, nein, das reicht nicht aus. Ja, es ist ein Anfang. Du gehst im heiligen Monat Ramadan zur Moschee, du gehst im Monat Muharram in die Moschee, ja, es ist gut. Nicht, dass du da jetzt auch nicht mehr hingehst, nein, es ist gut, aber lass es zur Gewohnheit werden. Einmal die Woche. Hier, der Bruder, viele Geschwister hier, Brüder, Schwestern, geben sich Mühe, dass diese Programme stattfinden können. Belebt sie mit eurer Anwesenheit beispielsweise. Überall in Deutschland sehen wir positive Tendenzen für deutschsprachige Programme. Vor 15 Jahren beispielsweise, die etwas Älteren können sich erinnern, vor 15 Jahren, wenn man in eine Moschee gegangen wäre und gesagt hätte, wir brauchen einen deutschen Vortrag vor dem Arabischen. Die hätten uns ausgelacht. Das war nicht üblich. Aber heutzutage sehen wir, es gibt immer mehr deutsche Programme, es gibt immer mehr deutschsprachige Theologen, die überall eingesetzt werden. Das heißt, wir haben keine Ausreden mehr. Wir sollten versuchen, das als Gewohnheit zu machen, weil Imam Sadiq a.s. fragte, Fudayl, atajlisuna wa tatahaddathun, setzt ihr euch hin und redet? Und als Fudayl sagte ja, sagte Imam Sadiq a.s., uhibbu tilkal majalis. Ich liebe diese Sitzungen. Hier alle sitzen gerade. Atajlisun, Julus, sitzen, Majalis. Wisset also, dass Imam Sadiq a.s. es liebt, wenn speziell Jugendliche sich versammeln untereinander und über die Religion sprechen. Über den Tauhid, über sämtliche Angelegenheiten der Religion. Wisset, dass wenn Imam Sadiq a.s. jetzt hier wäre, zu jedem Einzelnen sagen würde, ich liebe es, dass du heute hier bist. Es erfreut mein Herz, dass du heute hier bist. Das Wetter ist schön. Man hätte alles Mögliche heute draußen machen können. Vielleicht haben einige auch einiges draußen gemacht. Ich selber war heute den ganzen Tag im Park. Aber es bedeutet nicht, dass man nirgendwo hingehen kann. Nein, setz dir für bestimmte Sachen Zeit. Freizeit hat seine Zeit, Arbeit hat seine Zeit, Familie hat seine Zeit. Religion muss auch Zeit haben. Das ist nicht etwas, was wir ganz nach hinten schieben. Das muss ein essentieller Bestandteil unseres Lebens sein. Und dann, wenn wir uns dann hier in solchen Örtlichkeiten treffen und über die Religion sprechen, sagt Imam Sadiq a.s., uhibbu tilkal majalis. Ich liebe diese Sitzungen. Das war der erste Punkt, den Imam Sadiq a.s. hier erwähnt hatte. Zweitens, was ist der zweite Punkt, O Ja'far ibn Muhammad? Der zweite Punkt ist, seid uns eine Zierde und seid uns keine Schande. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allem in der heutigen Zeit. Seid eine Quelle dafür, dass die Menschen uns lieben. Und seid keine Quelle dafür, dass die Menschen uns hassen. Was bedeutet das? Jeder von uns, ob er will oder nicht, jeder von uns ist ein Repräsentant des Islams, wenn er draußen auf der Straße ist. Ob er will oder nicht, solange du sagst, du bist Muslim und speziell noch, solange du sagst, du bist ein Schiite der Ahlul Bayt alayhim salam, bist du ein Repräsentant des schiitischen Islams. Du bist ein Repräsentant der Ahlul Bayt alayhim salam auf dieser Welt, ob du willst oder nicht. Niemand soll kommen und sagen, es ist meine Sache, ich kann machen und tun, was ich will. Nein, du kannst nicht tun und machen, was du willst. Solange du dich der Rechtsschule von Ja'far al-Sadiq zusprichst, ist es seine Rechtsschule und nicht deine. Das, was du tust, wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Das, was du machst, fällt auf ihn zurück. Keiner soll behaupten, ich bin frei, ich kann machen und tun, was ich will. Solange du dich der Rechtsschule von Ja'far al-Sadiq zusprichst, befolgst du seine Regeln, nicht deine. Wenn du irgendwann deine eigene Religion gründen willst, deine eigene Rechtsschule gründen willst, haben damals ja viele gemacht, wie Abu Hanifa und viele weitere, sie haben ihre eigene Rechtsschule gegründet, dann kannst du machen, was du willst. Aber solange du dich der Rechtsschule von Ja'far al-Sadiq zusprichst und der Ahlul Bayt a.s. zusprichst, gelten ihre Regeln, nicht deine. Das kann sogar dazu führen, dass wir über jede Tat nachdenken, bevor wir sie begehen, auch wenn sie erlaubt ist. Jetzt mag manch einer sagen, was, auch wenn es erlaubt ist? Es ist erlaubt, ich kann es machen. Ja, manche Taten sind erlaubt. Aber wenn sie ein schlechtes Bild auf Imam Sadr werfen, dann darfst du es nicht machen. Wir kommen nachher zu einem Praxisbeispiel. Seid uns eine Zierde, seid uns keine Schande. Achtet darauf, was ihr tut, wenn ihr unter den Menschen seid. Imam Sadr a.s. sagte zu seinen Gefährten, Habibuna ila nas. Deswegen sehen wir heutzutage auf der Welt viele Schiiten, viele Anhänger von Ja'far Sadiq a.s., sie haben Institutionen für Waisenkinder gegründet, Wohltätigkeitsorganisationen, helfen überall auf der Welt, stehen für das Recht ein, gegen Unterdrückung, stehen den Unterdrückten bei. Und heute hat es die gesamte Welt bezeugt. Sowohl Feind als auch Freund haben bezeugt, dass die Anhänger der Schule der Ahlul Bayt a.s. nicht leise sind, wenn es auf der Welt Ungerechtigkeit gibt. Die ganze Welt hat es bezeugt. Keiner kann es mehr leugnen. So deutlich wie die Sonne heute am Mittag. Das ist etwas, was auf Ja'far al-Sadiq zurückfällt. Die Menschen werden sagen, ja, die Anhänger der Ahlul Bayt, wahrlich, sie sind niemals ruhig. Sie sind die Söhne von Hayhat min Nadhilla. Sie sind die Söhne von Hussein ibn Ali, salatullahi wa salamu alayhi. Sie sind die Söhne von hinweg der Erniedrigung. Weg, hinfort die Erniedrigung. Aber auf der anderen Seite gibt es leider auch schlechte Beispiele. Leute, vor allem Jugendliche, die sich sowohl draußen als auch in sozialen Medien nicht so verhalten, wie Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a.s. es gerne haben möchte. Die 24 Stunden nur am Beleidigen sind, am Beschimpfen sind. Jeder, der nicht so denkt wie sie, jeder, der kein Schiit ist, fangen sie an zu beleidigen und zu beschimpfen und andere zu provozieren mit diversen Schimpfwörtern. Habt ihr dann Leute gesehen, die dann kommen und sagen, ach, mashallah, diese Leute, Rahimallah, Ja'far al-Sadiq, laqad addaba shi'ata. Habt ihr die Leute gesehen, die sowas gesagt haben über diese Menschen? Nein, ich auch nicht. Imam al-Sadiq a.s. sagte, verhaltet euch gut, dass wenn die Menschen euch sehen, sie was sagen? Rahimallah, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, laqad addaba shi'ata. Möge Allah sich Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq erbarmen, wahrlich, er hat seine Shia erzogen. Wenn man sich heute einige anschaut, sind sie erzogen von Ja'far al-Sadiq oder sind sie von seinen Feinden erzogen, besser gesagt? Mit den Zungen sagen sie, wir lieben die Ahlbayt. Mit ihrem Verhalten sagen sie, wir lieben Yazid und Muawiyah. Das ist Realität. Keiner soll traurig sein oder verletzt sein. Das ist die Realität. Damals war es auch so. Mit der Zunge kann man vieles sagen. Letztendlich zeigen deine Taten und dein Verhalten, was du wirklich bist. Wie viele Menschen haben wir vom schiitischen Islam abgeschreckt durch solch ein Verhalten? Diese Hetzwelle gegen den schiitischen Islam, die gab es damals. Die wird aber immer stärker, je mehr solche Leute noch Öl ins Feuer gießen. Wir als Schia von Ja'far al-Sadiq a.s., wir haben die Geduld von den Imamen gelernt. Wir haben unsere Vorbilder und die anderen haben ihre Vorbilder. Wenn die anderen uns als Kuffar bezeichnen, als Abtrünnige, als Ungläubige, man darf sie töten und, sie haben ihre Vorbilder. Wir haben Vorbilder wie Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. Wir haben Vorbilder wie Imam al-Hasan und Imam al-Hussein a.s. Wir haben Vorbilder wie Ja'far al-Sadiq a.s. Wir haben Vorbilder wie Imam al-Kazim a.s. Und wir haben zahlreiche Beispiele auch hier, angeführt, wie die Imame mit ihren Feinden umgegangen sind oder wenn sie beleidigt werden. Haben sie zurückbeleidigt? Nein. Sie haben immer mit dem Besten darauf reagiert. Wie der Koran es selber verlangt. Wehre das Böse mit dem Besten ab, mit dem Schönsten ab. Das ist die Schia der Ahlul Bayt alayhim salam. Deswegen Imam Sadiq alayhi salam sagte, seid uns eine Zierde und seid uns keine Schande. Was ist der dritte Punkt, O Ja'far ibn Muhammad? Ladet zu uns ein, nicht durch eure Zungen. Aber wie? Ich will Da'wah machen, ja, so wie manche, die auf den Tisch klopfen und sagen, die Da'wah muss nicht im Wald sein, sondern in der Stadt. Aber wir müssen noch sprechen, um Da'wah zu machen. Imam Sadiq sagte, nein, die beste Da'wah, die beste Art und Weise, Leute zu Ahlul Bayt einzuladen, ist nicht durch die Zunge, durch dein Verhalten. Du kannst 3 Stunden über Moral sprechen, aber wenn du dann irgendwie im Bus sitzt und eine alte Frau kommt rein und du bleibst sitzen, hat dein Vortrag keinen Wert. Auf der anderen Seite brauchst du nicht zu reden. Du siehst eine ältere Person, eine schwache Person, du hilfst dieser Person. Dein Verhalten hat gerade gesprochen. Dein Verhalten hat den anderen gerade eine große und wertvolle Lektion gegeben. Als Beispiel, wie viele Sunniten kennen wir beispielsweise, die nach Karbala gegangen sind? Es gibt dafür zahlreiche Videos. Die herzlichsten, man hat sie so herzlich empfangen wie kaum jemand anderen. Einmal hat jemand, so ein YouTuber, hat einmal so einen Versuch gemacht. Er ist so in Karbala zu den Menschen gegangen. Meinte, ja, ich bin Sunnit, ich bin in Karbala, was sagst du dazu? Meinte, ahlan wa sahlan, Hussein ibn Ali ist für jeden da. Du bist herzlich willkommen, wenn du irgendwas brauchst, wende dich an uns. Wir haben kein Problem mit niemandem. Ja, wir haben nur ein Problem mit jemandem, der uns töten will. Und das ist, glaube ich, mal gerechtfertigt, wenn mich jemand töten will. Ich sage, wir sind nicht gerade beste Freunde jetzt. Aber jemand, der seine eigene Rechtsschule hat, seine Regeln befolgt, aber respektvoll und tolerant mit mir umgeht, warum soll ich schlecht zu ihm sein? Es gab letztens ein wunderschönes Video, das habe ich auf Instagram geteilt, vielleicht haben es einige gesehen, in Karbala selber, im Schrein der Ma'sumin selber. Ein älterer Herr hat gerade Koran oder Dua gelesen. Er sah neben sich jemanden beten, aber hat nicht gesehen, wer es ist. Er hat nur gesehen, da liegt kein Gebetsstein. Er hat den Gebetsstein genommen und vor ihm platziert. Dann hat er so nach oben geguckt und hat gesehen, dass er seine Hände verschränkt hatte. Dann hat er den Stein wieder genommen und wieder zu sich gelegt. Moment mal! Das Gebet ohne Stein ist doch ungültig. Er hätte doch lieber auf dem Stein beten sollen. Er sagt, ja, gemäß meiner Rechtsschule ist das Gebet auf der Turba Pflicht. Aber er hat eine andere Rechtsschule. Ich respektiere seine Rechtsschule. Er ist da als Sunnite bei Imam Hussein a.s. Ich wusste nicht. Ich dachte, da betet jemand, hat keine Turba. Ich habe es hingestellt. Dann habe ich gesehen, es ist Sunnite. Ich habe es wieder weggenommen. Aus Respekt, weil er seine Rechtsschule befolgt. Das ist die Schia von Ja'far al-Sadiq a.s. Die so respektvoll mit anderen umgeht, auch wenn sie eine andere Rechtsschule haben, auch wenn sie eine andere Religion haben, auch wenn sie keine Religion haben. Ladet zu uns ein, nicht durch eure Zungen, durch euer Verhalten. Aber der Imam wusste gleichzeitig, meine Gefährten sind nicht fehlerfrei, sind nicht Ma'sumin. Es gibt manche, die sind im Rang höher, es gibt manche, die sind im Rang niedriger. Ich muss auf sie aufpassen, ich muss sie erziehen. Und manchmal schütze ich sie, indem ich ihnen etwas verbiete, was ihnen erlaubt ist. Manchmal verbiete ich ihnen etwas, was erlaubt ist, aber es kann ein schlechtes Licht auf mich werfen. Und wir haben dazu klare Beispiele in unseren Überlieferungen. Die wird jetzt der eine oder andere vielleicht zum ersten Mal hören. Aber ein bekanntes Beispiel dafür ist die Zeitehe beispielsweise. Die Zeitehe. Die Zeitehe ist im Koran als erlaubt bestätigt. Darüber gibt es keine Zweifel. In den Überlieferungen als erlaubt bestätigt. Keine Zweifel. Ja, ein Großteil der Muslime sagt, es war erlaubt und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Tage von Khaybar es verboten. Wir aber als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt sagen, die Zeitehe ist etwas, was erlaubt ist. Imam Sadr alaihi salam hatte zwei Gefährten. Einmal Hammal und einmal Salman ibn Khalid. Diese beiden waren seine Gefährten. Aber sie waren bekannt dafür, dass sie regelmäßig Zeitehe praktiziert haben. Er hat es für sie als haram erklärt, verboten erklärt. Aber o Imam, o Ja'far ibn Muhammad, die Zeitehe ist erlaubt. Die Zeitehe ist im Koran erlaubt, in den Überlieferungen erlaubt. Er sagt, ja, die Zeitehe ist erlaubt. Aber diese zwei, die bekannt sind als meine Gefährten, die in Medina immer wieder mit einer anderen Frau zu sehen sind, wenn sie meine Gefährten sein wollen, sollen sie das hinterlassen. Damit die Menschen nicht sagen, schaut euch diese Gefährten von Ja'far al-Sadiq an, jeden Tag haben sie eine andere Frau. Erstmal die Frage, kann ein Imam etwas, was erlaubt ist, als verboten erklären? Wir sagen natürlich, er hat die Wilaya Tashri'iyya, er hat die Vormundschaft über die Legislative. Er kann für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Menschen etwas verboten erklären, um sie zu schützen oder um seinen eigenen Ruf zu schützen. Das heißt, Imam Sadr a.s. hier, was hat er hier gemacht? Etwas, was erlaubt ist. Er hat es bestimmten Gefährten verboten. Er hat gesagt, solange ihr mich besuchen wollt, solange ihr von den Menschen als meine Gefährten betrachtet, ist das verboten für euch. Damit ihr kein schlechtes Licht auf mich wirft, damit ihr ein anderer Grund, damit ihr auch geschützt seid, damit man euch nicht erkennt als Schiiten und die Regierung euch eventuell festnimmt. Das heißt auch hier nochmal dieser Hinweis, auch wenn eine Tat erlaubt ist, wenn sie ein schlechtes Bild auf Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq wirft, dann sollten wir diese Tat unterlassen. Und der Imam kann sogar so weit gehen und sagen, es ist haram, dass du das machst. Wieso? Weil es auf mich zurückfällt. Auf ihn selber zurückfällt also. Weil es ein schlechtes Licht auf ihn werfen könnte. Deshalb soll jeder von uns genau darüber nachdenken. Vor jeder Tat, die er macht, wenn ich diese Tat jetzt mache, wirft es ein gutes Licht auf Ja'far as-Sadiq oder nicht? Wenn die Menschen mich jetzt so sehen, werden sie sagen, Rahimallah, Ja'far as-Sadiq, laqad addaba shi'ata? Oder werden sie sagen, was haben diese Menschen für einen Imam, den sie nicht einmal erziehen konnte? Deshalb ist es für uns besonders wichtig, immer daran zu denken, wer ist der Inhaber dieser Rechtsschule? Wer ist derjenige, zu dem wir uns zusprechen? Und welches Licht werfen wir letztendlich auf ihn? Und der Imam a.s. wusste, in der Zeit, wo er jetzt lebt, diese Regierung, die jetzt da ist, diese Regierung hat ihn stark unter Beobachtung und seine Gefährten. Viele denken, Imam Sadr a.s. hatte das beste Leben, er konnte alles erklären und wurde nicht unterdrückt. Oder nein, das war nicht so. Das war für eine bestimmte Zeit, ja. Aber als Al-Mansur Dawaniqi fest auf dem Thron Platz genommen hat, fing die Unterdrückung und die Sanktionen und die Beobachtung von Imam Sadr und seinen Gefährten an. Das heißt, Imam Sadr a.s. hat öffentlich seine Gefährten geschützt, weil er sah Leute, wie beispielsweise Mu'alla bin Khunais, dass er getötet wurde von Dawud ibn Ali beispielsweise. Und er machte Dua gegen Dawud ibn Ali und er wurde daraufhin auch getötet. Imam Sadr a.s. hat sogar einmal Zurara öffentlich angegriffen beziehungsweise öffentlich sich von ihm losgesagt. Zurara, einer der besten Gefährten von Imam Sadr a.s. Viele Fiqh-Hadithe, die wir haben, sind von Zurara. Aber Imam Sadr a.s. hat ihn einmal öffentlich sich von ihm losgesagt. Öffentlich angegriffen, öffentlich attackiert. Warum? Später hat der Imam das erklärt, einen seiner Söhne. Er sagte, der Grund dafür, wieso ich deinen Vater angegriffen habe oder mich von ihm losgesagt habe, war nicht, dass er schlecht ist. Nein, sondern die Regierung hatte ein Auge auf ihn. Die Regierung hat ihn beobachtet. Sie haben gemerkt, dass er eine starke Bindung zu mir hat. Deswegen habe ich mich öffentlich von ihm losgesagt, dass die Regierung sagt, okay, Zurara ist doch kein starker Gefährte oder doch kein Gefährte von Imam Sadr, wir können ihn in Ruhe lassen. Imam Sadr a.s. hat daraufhin ein Beispiel gemacht, ein wunderschönes Beispiel. Wer kennt die Geschichte von Musa und Khidr a.s.? Wer hat schon mal davon gehört? Nur Handmeldung, keine Sorge, ich nehme keinen dran, der es erklären muss. Die Geschichte von Musa und Khidr a.s., eine wunderschöne Geschichte, die wir im Heiligen Koran finden, in Surat al-Kahf. Musa a.s. ist ein Prophet Gottes, ist ein Gesandter von den Ulul Azm, das heißt die Elite der Elite, Kalimullah. Musa a.s. war sich aber nicht zu schade, wenn er jemanden sieht, von dem er etwas lernen kann, dass er sagt, bring mir etwas bei. Und so war es mit Khidr a.s. Als Musa a.s. auf Khidr traf, sagte er nicht, ich bin Musa ibn Imran, ich bin Kalimullah, ich lerne von niemandem, ihr alle lernt von mir. Nein, er hat gesehen, Khidr ist ein Abdus Salih, wie der Koran ihn bezeichnet, ein rechtschaffener Diener, ich kann von ihm lernen. Was hat er gesagt? Oh Khidr, darf ich dich begleiten auf deinen Reisen? Khidr a.s. sagte, du wirst keine Geduld haben, du wirst es nicht verstehen. Er sagte, bitte, lass mich dich begleiten, ich kann von dir lernen, ich werde geduldig sein. Er sagte, okay, was soll's, komm mit. Khidr und Musa a.s. gingen. Sie trafen daraufhin auf ein Boot. Khidr a.s. kam und hat dieses Boot zerstört bzw. einen Makel hinzugefügt, hat es beschädigt. Musa a.s. war erstaunt, wie? Das ist fremdes Eigentum. Warum hast du dieses Boot beschädigt? Warum hast du ihm einen Makel hinzugefügt? Und Khidr a.s. sagte, habe ich dir nicht gesagt, du wirst keine Geduld haben? Also stellt euch vor, jetzt beispielsweise, ich gehe mit einigen Brüdern hier auf die Straße, wir sehen so ein Mercedes-AMG, ich hole so einen Baseballschläger und schlag die Scheibe ein und ich sage, hey, was machst du da? Ich sage, hab Geduld, hab Geduld. Du wirst es später verstehen. Ich werde sagen, wie hab Geduld? Das ist fremdes Eigentum, wieso zerstörst du es? Darfst du nicht, haram. Musa a.s. urteilt nach dem Offensichtlichen, Khidr a.s. nach dem Verborgenen, nach dem Batin. Musa nach dem Wahir, Khidr nach dem Batin. Er sagte, du verstehst das nicht, du wirst keine Geduld haben. Er sagte, okay, ich halte mich zurück, gehen wir weiter. Sie gingen weiter und trafen auf einen Jungen, ein unschuldiger Junge. Khidr hat ihn getötet. Ein unschuldiger Junge, der getötet wurde von Khidr. Musa a.s., tötest du eine unschuldige, reine Seele, die nichts gemacht hat? Was tust du da? Was für ein großes Verbrechen? Khidr sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass du keine Geduld haben wirst? Er sagte, okay, wenn ich dich noch einmal frage, dann trennen sich unsere Wege. Dann, ihr könnt die Geschichte im Koran lesen, Surat al-Kahf, sie ging zu einer Stadt, wurde nicht bewirtschaftet von der Stadt, es gab eine Mauer, Khidr a.s. hat die Mauer wieder aufgebaut, aufrechtgestellt, Musa a.s. sagte, wenn du möchtest, könntest du jetzt etwas verlangen dafür, dass du es gemacht hast, bis dann Khidr sagte, dies ist die Trennung von mir und von dir. Aber als Erklärung, was hat Khidr gesagt, wieso er dem Boot so einen Makel hinzugefügt hat? Er sagte, es gibt einen Tyrannen, einen König aktuell, der geht von einem Steg zum nächsten und stiehlt die Boote der Menschen. Ich habe diesem Boot einen Makel hinzugefügt, dass der König, wenn er es sieht, sagt, dieses Schiff nehme ich, das ist beschädigt. Aber der Schaden war nicht so groß, dass die Besitzer ihn nicht reparieren können. Imam Sadr a.s. nahm genau das Beispiel. Er sagte, ich habe Zurara öffentlich attackiert, mich öffentlich von ihm losgesagt, was so groß war, dass die Regierung sagt, Zurara interessiert uns nicht mehr, wir brauchen ihn nicht mehr beobachten, aber so klein, dass meine Schia weiß, Zurara ist einer der besten Gefährten, die ich habe. So hat Imam Sadr a.s. seine Schia, seine Gefährten geschützt, ihr Leben geschützt und auch sein eigenes Leben hat er geschützt. Beispielsweise kam einmal eine Frau namens Khalid zu ihm und sagte, O Sohn des Gesandten Gottes, wir haben in Kufa einige Streitpunkte. In Kufa gibt es eine Diskussion unter der Schia. Das war damals die Zeit der Batriye. Batriye sind quasi diejenigen von der Schia, die sagen, wir befolgen Imam Ali, aber wir befolgen auch den ersten und zweiten Khalifen. So, sie folgen allen quasi. Ja, also dieses Vermischen quasi. Sie haben gesagt, wir folgen Imam Ali und wir folgen den ersten beiden Khalifen. Das ist kein Problem. Ja, nicht das, was heutzutage, übrigens dieses Wort wird heute inflationär verwendet. Jeder, der nicht der Meinung einiger extremistischer Schiiten ist, sofort ein Batri. Jeder, der sagt, Sunniten sind schon unsere Feinde, Batri. Jeder, der sagt, Einheit, Schia, Sunna, Batri und so weiter. Nicht das. Das sind Kinder, die kein Wort verstanden haben. Damals die Batriye haben Chaos gestiftet unter den Schiiten, haben gesagt, wir folgen den ersten beiden Khalifen und Imam Ali. Dieser Khalid kam zu Imam Sadr a.s. und fragte ihn, O Ja'far ibn Muhammad, sollen wir den ersten beiden Khalifen folgen, also Abu Bakr und Umar? Imam Sadr sagte, ja, folget ihnen. Folget ihnen. Schock für alle jetzt, wie, folget ihnen. Imam Sadr sagte, ja, folget ihnen. Wer saß neben Imam Sadr? Abu Basir. Diese Frau sagte dann zu Imam Sadr, aber der hier, also Abu Basir, sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wir sollen ihnen nicht folgen. Was hat Imam Sadr dann gemacht? Er hat angefangen, Abu Basir zu loben. Abu Basir ist einer der Wissendsten, Abu Basir sein Rang, Abu Basir sein Wissen, Abu Basir seine hohe Stellung, Abu Basir seine Nähe. Was hat der Imam damit gemacht? Ja, ich öffentlich kann es nicht sagen. Die Regierung beobachtet mich, ich stehe unter Beobachtung. Wenn ich das öffentlich sage, werde ich getötet. Dann werde ich festgenommen und dann bin ich weg. Aber ich mache gleichzeitig deutlich, Abu Basir hat das Gegenteil gesagt. Nimm das, was Abu Basir gesagt hat, das sind die Worte der Ahlul Bayt alaihim salam. So hat er sich selber auch geschützt. Aber er hat gleichzeitig auch eine Elite erzogen von Gelehrten. Einmal kam jemand aus Scham zu Imam As-Sadr a.s. Aus Scham, also aus Damaskus, hat diese Reise angetreten nach Medina und kam zu Imam As-Sadr a.s. Und jetzt stell dich vor, Imam As-Sadr sitzt da um ihn herum, seine Gefährten, und jetzt tritt jemand ein aus Scham und sagt, bist du Ja'far ibn Muhammad? Er sagte, ja. Er sagte, ich habe gehört, du hast viel Wissen. Er sagte, wie kann ich dir weiterhelfen? Er sagt, ich will mit dir über den Tafsir des Korans debattieren. So, jemand kommt zu Imam Sadiq und will mit ihm über den Tafsir des Korans. Er sagte, khair, okay. Hamran tritt hervor und debattiert mit ihm. Der Mann war erstaunt, wie Hamran. Den ganzen Weg habe ich gemacht, um mit dir zu debattieren, O Ja'far ibn Muhammad. Und jetzt schickst du mir einen deiner Schüler, einer deiner Studenten. Er sagt, ja, was ich sage, ist das, was er sagt, was Hamran sagt. Debattier mit ihm. Wenn du an ihn vorbeikommst, dann können wir weiterreden. Hier sind erstmal meine Studenten. Das ist so, wie wenn heute jemand zu Sayyid Sistani geht und sagt, ich will mit dir debattieren. Sagst du, hier sind erstmal die kleinsten Studenten der Studenten, von den Studenten von Sayyid Sistani. Red erstmal mit ihnen, bevor du zum größten Gelehrten, zum Marja direkt kommst. Hier ist Hamran, bitteschön. Er fing an, Hamran Fragen zu stellen. Hamran antwortete. Er fragte, antwortete und so weiter. 10 Minuten später hat er aufgegeben. Sagte, fertig. Er konnte nichts mehr sagen. Dann hat Imam Sadiq zu Hamran gesagt, oh Hamran, frag du ihn jetzt. Und dann war das richtige Finish. Ja, kennt ihr es von Mortal Kombat, das Finish? Da war er wirklich komplett fertig, das war's. Aber er hatte noch ein bisschen Stolz in sich. Er sagte, das kann's nicht sein. Okay, nein, ich will nicht über Tafsir debattieren, ich will über arabische Grammatik debattieren. Sagte, arabische Grammatik? Er sagte, ja. Er sagte, Aban ibn Thaglib, bitteschön. Aban kam, debattieren, 5 Minuten später, aufgegeben. Nein, nicht arabische Grammatik, ich will über Fiqh diskutieren. Fiqh, Zurara, bitteschön. 10 Minuten später wieder, genau das gleiche, aufgegeben. Nein, nicht Fiqh, ich will über Theologie debattieren, Theologie. Theologie, Mu'min al-Taq, bitteschön, Abu Ja'far. Mu'min al-Taq, ich sage euch eine Sache, wenn Mu'min al-Taq zu euch kommt und ihr ihn seht, dass er mit euch debattieren will, rennt weg. Weil es macht keinen Sinn, mit Mu'min al-Taq zu debattieren. Niemand konnte gegen Mu'min al-Taq in einer Debatte gewinnen. Es war unmöglich. Entweder ihr rennt weg oder ihr setzt euch hin und sagt, ich will von dir lernen. Ich rede kein Wort, erzähl mir was, ich lerne von dir. Muhammad ibn Ali ibn al-Nu'man ist sein richtiger Name, der bekannt ist als Mu'min al-Taq oder Sahib al-Taq, wie manche Überlieferungen sagen. Mu'min al-Taq, wie gesagt, war der beste Debattierer seiner Zeit. Keiner konnte gegen ihn gewinnen. Weshalb er von seinen Feinden den Beinamen Shaytan al-Taq bekommen hat. Nicht Mu'min al-Taq, sondern Shaytan al-Taq, weil keiner ihn bezwingen konnte. Und eine Besonderheit von ihm war, er konnte eine Debatte mit einem Satz beenden. Ein Satz, vorbei, finish. Niemand konnte mehr irgendwas sagen. Niemand konnte irgendwas antworten. Kennt ihr diese Leute, die manchmal so stark sind? Du redest, du diskutierst mit ihnen, dann sagen sie eine Sache und du, was soll ich jetzt sagen? Das war's. Und seine Antworten waren auch scharf, waren auch sehr direkt und scharf, aber gleichzeitig sehr tiefsinnig. Mit den Gelehrten hat er argumentiert und starke Argumente vorgebracht, aber mit jemandem, der nur gestichelt hat, da hat er genauso gestichelt. Und er hatte da seine eigene Art, sage ich mal. Manche Sachen kann ich tatsächlich nicht hier auf dem Minbar erwähnen, aber damit ihr seht, wie seine Art war, übrigens, das sind Gefährte von Imam Sadiq a.s. Das sind keine Ma'sumin natürlich, das sind Gefährte von Imam Sadiq. Aber dieser Mu'min al-Taq hatte eine spezielle Bindung zu Abu Hanifa. Eine spezielle Bindung, wo sie immer wieder so diskutiert haben, bis Abu Hanifa immer wieder aufgegeben hat. Es wird berichtet, dass er eines Tages mit Abu Hanifa unterwegs war auf den Straßen. Und dann kam jemand und fragte, habt ihr einen irregegangenen Jungen gesehen? Also Wal, auf Arabisch Wal, wenn man sagt Wal, kann bedeuten, dass jemand verloren gegangen ist oder dass jemand in der Ideologie irregegangen ist. Habt ihr einen Jungen gesehen, der Wahl ist, der verloren gegangen ist? Ich suche einen Jungen, der verloren gegangen ist. Mu'min al-Taq sagte, nein, ich habe keinen Jungen gesehen, der irre gegangen ist, aber wenn du einen Sheikh suchst, der irre gegangen ist, hier, nimm ihn. Und sagt er auf Abu Hanifa. Das war Mu'min al-Taq, das war seine Art und Weise. Mu'min al-Taq war jemand, der eine Erlaubnis von Imam Sadiq bekommen hatte, zu debattieren. Abu Khalid al-Kabuli war ein Gefährte von Imam Sadr a.s. und er sah eines Tages, wie dieser Mu'min al-Taq da saß, die Menschen waren um ihn herum, manche grüßten ihn, manche debattierten, manche fragten ihn, er hat geantwortet. Und sie hatten zu der Zeit die Anordnung von Imam Sadr bekommen, nicht zu sprechen, leise zu sein, aus Taqiyya-Gründen, nicht zu reden. Und er sah Mu'min al-Taq sitzt da und redet und debattiert und antwortet und spricht und die Leute kommen zu ihm und andere gehen. Er kam zu ihm, dieser Abu Khalid al-Kabuli, er sagte, Ja'far ibn Muhammad hat doch gesagt, wir sollen leise sein. Warum debattierst du und sprichst hier? Dieser Mu'min al-Taq sagte, hat Imam Sadr das gesagt, dass du mir das sagen sollst? Er sagte, nein, er hat es zu mir gesagt. Er sagte, okay, dann geh und befolge das, was Imam Sadr dir sagte. Der Abu Khalid war verwirrt. Er ging zu Imam Sadr a.s. Er sagte, oh Ja'far ibn Muhammad, oh Sohn des Gesandten Gottes, du hast uns gesagt, leise zu sein, wir dürfen nicht reden. Aber Mu'min al-Taq sitzt da, die Leute kommen zu ihm, reden mit ihm, er antwortet. Imam Sadr a.s. lächelte. Er sagte, ja, wenn er fliegt, dann, wenn er dann seine Beute im Visier hat, dann fängt er sie. Das heißt, wenn Behauptungen kommen, erst erhaben über den Behauptungen und antwortet gezielt auf sie, dass keiner mehr Einwände hat. Wenn du aber fliegst, werden deine Flügel abgetrennt. Nach dem Motto, du kannst nicht debattieren. Du hast die Anordnung bekommen, leise zu sein. Er kann debattieren, er kann sprechen. Und das ist eine große Lehre für uns. Nicht jeder von uns hat die Pflicht, in den sozialen Medien mit anderen zu debattieren und zu diskutieren. Manchmal bin ich wirklich verwundert, ich bekomme per Instagram Nachrichten wie, Bruder, ich diskutiere gerade mit einem Sunniten, kannst du mir Hadith Thaqalain aus Sahih Muslim besorgen? So, Bruder, wenn du das Hadith Thaqalain aus Sahih Muslim nicht bekommst von Zayd ibn Arqam, dann lass es, bitte lass es. Man muss ein gewisses Standard haben, um debattieren zu können. Man muss nicht nur das Wissen haben, sondern auch wissen, wie man debattiert, wie man argumentiert. Manchmal hast du jemanden, der viel Wissen hat, der aber nicht sprechen kann, der nicht argumentieren kann. Und jemanden, der wenig Wissen hat, der aber gut argumentieren kann. Und der kann den anderen bezwingen. Wenn du als ein Repräsentant der Schia, der Ahl-Bayt a.s. diskutierst und wenig Wissen hast und nicht debattieren kannst und der andere bezwingt dich, hast du einen großen Schaden auf die Schule der Ahl-Bayt gebracht, ohne dass du es weißt, ohne dass du es wolltest. Deswegen sei lieber leise, lass es. Es gibt genug Leute, die Erfahrung haben, die das schon jahrelang machen, die das Wissen haben, die argumentieren können. Überlass es ihnen, du bist nicht verpflichtet dazu. Sei leise, du musst nicht debattieren, du musst nicht diskutieren. Nicht in jeder Diskussion musst du damit einsteigen. Lass es einfach. Und damit kommst du Allah subhanahu wa ta'ala näher. Dieser Mu'min al-Taq, wie gesagt, war einer der größten Debattierer seiner Zeit. Und als dieser Shami dann sagte, Theologie, Mu'min al-Taq kam, ein, zwei Minuten später war auch alles vorbei. Okay, nicht Theologie, ich will über Tawhid diskutieren. Tawhid, Hisham ibn Salim, bitteschön. Nein, nicht Tawhid, über Wilaya und Imamat, damit mache ich euch fertig. Wilaya, Imamat, Hisham ibn al-Hakam, bitteschön. Einer der Elite. Keine paar Minuten später war die gesamte Sache vorbei. Dieser Shami war beeindruckt. Jede Frage, die er gestellt hat, wurde beantwortet. Logisch, er konnte nichts mehr machen. Er war so sehr beeindruckt, dass er sagte, oh Ja'far ibn Muhammad, ich möchte dein Schüler sein. Ich möchte zu deinen Gefährten gehören. Imam Sadr sagte daraufhin zu Hisham ibn al-Hakam, oh Hisham, kümmere dich um ihn. Und dann der Überlieferer berichtet. Ein paar Tage später sah man, wie dieser Shami dem Hisham Geschenke brachte und andersherum. Und entstand dann eine gewisse Freundschaft. Das heißt, nicht alle Gefährte waren auf dem gleichen Level. Manche waren auf der Elite, Hisham ibn al-Hakam, Mu'min al-Taq, Zurara, Hisham ibn Salim. Manche waren ein bisschen weniger drunter, die nicht so viel Wissen hatten. Aber dieser Hisham ibn al-Hakam war sich nicht zu schade dafür, eine lange Reise auf sich zu nehmen, um das Imamat zu verteidigen. Einmal in Basra gab es eine Person namens Amr ibn Ubaid. Der predigte in Basra und er sagte, das, was heutzutage übrigens auch immer wieder gesagt wird, diese Schia behaupten, ja, kennt ihr das, was immer kommt, so, diese Schia, also damals war es genauso, diese Schia behaupten, das Imamat sei notwendig und man bräuchte das Wilayat und nach dem Propheten muss es einen Imam geben, das ist alles Schwachsinn, braucht man nicht. Hisham ibn al-Hakam hat das mitbekommen. Musste Imam Sadr selber dahin gehen? Nein, Imam Sadr hatte Schüler, hatte Vertreter, hatte Wukala, so wie heute die Maraja beispielsweise Wukala haben. Hisham ibn al-Hakam ging dahin. Er setzte sich hin im Unterricht von diesem Amr ibn Ubaid. Er meldete sich. Hand. Hier, ja, bitteschön. Er sagte, ich habe einige Fragen, darf ich sie dir stellen? Er sagte, ja. Hisham fragte, hast du Augen? Er sagte, wie, hast du Augen? Was ist das für eine sinnlose Frage? Also, ich frage dich, antworte einfach, hast du Augen? Er sagte, ja. Hast du eine Nase? Er sagte, ja. Was machst du mit den Augen? Er sagte, ich sehe mit ihnen. Und was machst du mit der Nase? Ich rieche damit. Er sagte, ah, interessant, okay. Hast du Ohren? Der Amr sagte, was ist das für ein Mensch hier? Was will er von mir? Er sagte, antworte doch. Ich frage dich, antworte. Er sagte, ja, ich habe Ohren. Was machst du damit? Ich höre damit. Er sagte, okay, was machst du, wenn du Zweifel darüber hast, was du siehst oder was du hörst oder was du riechst? Was machst du dann? Er sagte, ich kehre zu meinem Intellekt zurück, zu meinem Herzen zurück und das sagt mir, was richtig und was falsch ist. Also wenn ich so eine Fata Morgana beispielsweise sehe, ich sehe vielleicht da Wasser, aber mein Intellekt sagt mir, nein, ist nur eine Fata Morgana, da ist kein Wasser. Das heißt, ich kehre zu meinem Intellekt, zu meinem Herzen zurück. Er sagte, ah, also wenn du Zweifel hast, kehrst du zu deinem Herzen zurück. Warum? Er sagte, mein Herz, mein Intellekt ist der Imam über meine Sinne, ist der Führer meiner Sinne. Wenn ich Zweifel habe, kehre ich zu meinem Intellekt zurück. Er sagte, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gab dir einen Imam über deine Sinne, sodass du zu ihm zurückkehren kannst, wenn du Zweifel hast. Aber er ließ die Umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ohne Imam zurück. So hat Hisham ibn al-Hakam argumentiert. Wenn deine Sinne einen Imam haben, zu dem du zurückkehrst, die Umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat keinen Imam, zu dem sie zurückkehren können, wenn sie Zweifel und Fragen haben. Dieser Mann schaute ihn an. Was soll er jetzt sagen? Er sagte, du musst Hisham ibn al-Hakam sein, richtig? Er sagte, es ist egal, wer ich bin. Ist nicht wichtig. Und das war die Bescheidenheit von Hisham ibn al-Hakam. Er hätte sagen können, ja, ich bin Hisham, ich bin der beste Debattierer meiner Zeit. Er sagte, es ist unwichtig, wer ich bin. Ja, ich bin der Staub unter den Füßen von Ja'far al-Sadr a.s. Das ist das Einzige, was zählt. Wir sind der Staub unter den Füßen der Unfehlbaren a.s. Aber so haben sie debattiert, so haben sie diskutiert. Sind sie auf den anderen losgegangen, haben ihn beleidigt, beschimpft? Nein, mit Logik, mit Wissen, mit Weisheit haben sie diskutiert und debattiert und den anderen so mundtot gemacht. Aber diese Gefährten von Imam al-Sadr a.s. hatten die auch die besten Vorbilder, von denen sie gelernt haben. Und das waren die Gefährten von Imam Abi Abdullah al-Hussein, salatullahi wa salamu alayhi. Die Gefährten von Imam al-Hussein, die alles dafür gegeben haben, das waren die besten Lehrer für die Gefährten von Imam al-Sadr alayhi salam. Und jetzt, auch wenn wir heute das Martyrium von Imam al-Sadr alayhi salam besprechen, Imam al-Sadr selber verwies immer wieder auf die Tragödie von Karbala, auf die Tragödie von Imam al-Hussein alayhi salam. Als eines Tages sein Haus abgebrannt wurde, ja, das Haus von Imam al-Sadr alayhi salam wurde komplett abgebrannt. Der Imam saß da, der Imam hat geweint. Manche kamen zu ihm, wollten ihn trösten, o Sohn des Gesandten Gottes, das Haus können wir wieder aufbauen, das ist kein Problem, das ist die Dunya, hab Geduld. Sie wollten den Imam trösten, der Imam sagte, nein, nein, ich weine nicht wegen diesem Haus. Ich weine, weil ich an Zainab a.s. denken musste, als die Zelte verbrannt wurden, wie sie von einem Zelt zum nächsten gerannt ist. Imam Sadr a.s. hatte eine besonders starke Beziehung zu Imam al-Hussein a.s. Zahlreiche Ziyarat, die wir haben, sind von Imam Sadr a.s. Ziyarat für Imam al-Hussein stammt von Imam Sadr a.s. Sehr viele von ihnen. Genauso wie die anderen Imame der Ahl-Bayt a.s., Imam Rida a.s., diese bekannte Aussage zu Ibn Shabib, oh Ibn Shabib, wenn du über etwas weinen möchtest, so weine um Al-Hussein ibn Ali a.s. Denn wahrlich, er wurde geschlachtet, wie ein Widder geschlachtet wurde. Diese Gefährten wussten, unsere Vorbilder sind die Gefährten von Imam al-Hussein, weil die Gefährten von Imam al-Hussein waren wahrhaftig jene, die ihr gesamtes Leben, ihre gesamte Existenz für den Imam ihrer Zeit geopfert haben. Und so müssen wir sein. Sie hätten nach Hause gehen können. Sie hätten bei ihrer Familie bleiben können. Über 1000 Leute sind erstmal mit Imam al-Hussein ausgewandert aus Mekka auf dem Weg nach Karbala. Aber auf dem Weg hat Imam al-Hussein eine Predigt gehalten und ihnen gesagt, dass in Karbala der Tod lauert. Wie viele sind dann übrig geblieben von diesen 1000? Manche sagen 72, 73, 78, manche sagen 100. Alle anderen sind weggegangen. Alle anderen waren jene, die gesagt haben, wir lieben dich, oh Aba Abdullah, wir lieben dich, oh Hussein. Aber als es darauf ankam, waren sie alle weg. Bis auf eine kleine Minderheit. Bis auf diese 72, 73 Leute, die geblieben sind. Die gesagt haben, egal was mit mir passiert, Fida'an, leka ya Aba Abdullah, möge es dir geopfert sein, oh Hussein. Und einer dieser Gefährten, der alles gegeben hat für Imam al-Hussein, war Zuhair ibn al-Qayn beispielsweise. Einer der edlen Gefährten von Imam al-Hussein a.s. Seine Ehefrau Daylam sah ihn eines Tages, wie dieser Suhair so mit sich selber unruhig war. Er ist hin und her gelaufen, er war unruhig. Sie fragte ihn: Oh Suhair, was ist los, mein Ehemann? Was ist passiert? Ich sehe, du bist unruhig. Er sagte: Mich ereilte eine Nachricht von Hussein. Er sagte: Wie Hussein? Welcher Hussein? Er sagte: Hussein ibn Ali, der Enkel des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Er sagte: Was möchte er? Er sagte: In der Nachricht steht, ich soll zu ihm gehen. Er möchte mich haben, ich soll zu ihm gehen. Und diese Daylam schaut, was eine Ehefrau ausmacht. Deswegen dieser Spruch ist nicht umsonst. Hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. Was sagte sie? Hussein ibn Ali verlangt nach dir und du bist hier noch bei mir? Geh, geh hinfort, der Imam ruft dich. Was machst du hier noch? Suhair ibn al-Qayn ging zu Imam Hussein, kämpfte tapfer, wurde zerstückelt mit den Schwertern. Aber am Ende ist es immer noch eine Ehefrau, die um ihren Ehemann trauert. Sie hatte ein Leichentuch für ihren Ehemann vorbereitet. Sie gab es ihrer Dienerin, ihrer Helferin. Sie sagte: Geh nach Karbala, hülle den Leichnam meines Ehemanns Suhair ibn al-Qayn. Ich möchte nicht, dass er da liegt. Hülle ihn ein, bestatte ihn. Geh hinfort, hier hast du ein Leichentuch. Sie ging, kam nach einiger Zeit wieder zurück, aber mit dem Tuch. Sie hat nichts damit gemacht. Daylam, die Ehefrau von Suhair, fragte sie. Sie fragte: Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ihn einhüllen? Warum bist du wiedergekommen? Was ist passiert? Sie sagte dann zu ihr: O meine Fürstin, o meine Meisterin, tadel mich nicht. Ich war dort in Karbala. Ich sah die Körper auf dem Boden Karbalas, die alle enthauptet waren. Ich fand den Körper von Suhair ibn al-Qayn. Ich wollte ihn umwickeln mit dem Leichentuch, aber dann fiel mein Blick auf den heiligen Körper von Imam al-Hussein a.s., der dort lag ohne Waschung und ohne Leichentuch. O meine Fürstin, wie soll ich Suhair ibn al-Qayn umwickeln mit dem Leichentuch? Und Aba Abdullah al-Hussein liegt dort ohne Leichentuch und ohne Waschung. Das waren die Gefährten von Imam al-Hussein a.s., die Gefährten von Imam al-Sadiq, die ihr Leben für den Imam ihrer Zeit gegeben haben. Und jetzt stellt sich für jeden Einzelnen von uns die Frage: Was geben wir eigentlich für den Imam unserer Zeit, für Imam al-Mahdi al-Muntadhar, ajalallahu ta'ala faraja al-Sharif? Was geben wir heute? Der Imam verlangt von uns nicht, dass wir in den Krieg gehen und sterben und getötet werden. Nein, wir hier jetzt Jugendlichen in Deutschland, was verlangt der Imam? Er verlangt, dass wir auf unsere Gebete achten, die 1-2 Stunden in der Woche für die Religion aufopfern, uns von Haram fernhalten, die Pflichten erledigen, gut zu unseren Eltern zu sein, gut zu unseren Mitmenschen zu sein, die Unterdrückten und Schwachen auf dieser Welt zu unterstützen. Das ist das, was verlangt wird. Und das ist schon zu viel für uns. Und wir haben Gefährten in der Geschichte, die bereit waren, ihr gesamtes Leben zu geben, die gesagt haben: Wenn ich mit den Schwertern zerstückelt werde und nochmal auferweckt werde und nochmal zerstückelt werde, ich würde es immer wieder tun für dich, ja, aber Abdullah. Diese Liebe in den Herzen der Menschen. Das ist die gleiche Liebe, die wir für den Imam der Zeit al-Mahdi, ajalallahu faraja al-Sharif, haben sollten. Deshalb, wenn wir über die Gefährten von Imam al-Sadiq sprechen, in erster Linie, was wir von ihnen lernen können, was wir von den Gefährten von Imam al-Hussein a.s. lernen können, sodass wir, inshallah, zu den Gefährten von Imam al-Mahdi, ajalallahu faraja al-Sharif, gehören, dass wenn diese schicksalshafte Nacht kommt, inshallah, und inshallah werden wir sie alle erleben, die Nacht zum 23. Ramadan, wenn dieser Ruf kommt von Jibra'il a.s., Aliyun ma'al haqq fattabi'u, Ali ist mit der Wahrheit, so folget ihm. Und dann wissen wir, dann ist die Erscheinung nicht mehr weit. Der nächste Muharram, die Nacht zum 10. Muharram, ist die Nacht, wo Imam al-Mahdi, ajalallahu faraja al-Sharif, erscheinen wird. In Masjid al-Haram, bei der Kaaba, mit den 313. Und dann liegt es an jedem von uns, zu seinen Gefährten, inshallah, zu gehören. Aber nicht erst dann, wenn er erscheint. Keiner soll denken: Jetzt kann ich mich bequem zu Hause zurücklehnen. Ich kann jetzt erstmal meine Zeit verschwenden. Ja, wenn der Imam irgendwann kommt, werde ich dann zu ihm gehen. Nein, so einfach wird das nicht. Wenn du nicht jetzt zu seinen Gefährten gehörst, wirst du später auch nicht zu seinen Gefährten gehören. Denk nicht, du kannst jetzt einfach dich entspannt zurücklehnen, wenn der Imam kommt, rennst du zu ihm. Nein, weil dann wird es so weit kommen, dass der Imam sagt: Komm zu mir, ich brauche dich. Aber, oh Imam, ich habe gestern eine neue Stelle angefangen. Da verdiene ich doppelt so viel wie in meiner alten Stelle. Ich kriege keinen Urlaub von meinem Chef, oh mein Imam. Wie soll ich zu dir kommen? Kann ich vielleicht nächsten Monat, da kriege ich vielleicht 2 Tage Urlaub. Dann wird der Imam sagen: So einen Schiiten brauche ich nicht. So einen Schia brauche ich nicht. Oh du hast ein Haus gekauft. Du hast ein Zimmer bei dir frei. Da ist eine bedürftige Familie. Können wir die bei dir unterbringen? Du sagst doch, du bist von meiner Schia und du liebst mich. Und jeden Tag, Allahumma kulli waliyyaka al-Hujjat ibn al-Hassan. Bist du bereit, ein Zimmer von deiner Wohnung zu opfern für deine Familie? Für eine Familie, die bedürftig ist? Wirst du dann sagen: Ja, mein Maula, alles, was du möchtest? Oder wirst du sagen: Oh, mein Imam, guck mal, dieses Zimmer, ja, es ist frei, aber ich habe meinen Hobbyraum da reingemacht. Mein 85-Zoll-Fernseher, mein Billardtisch, meine 7.1-Soundanlage, meine Couch, ist jetzt alles eingerichtet. können die nicht vielleicht irgendwo anders gehen, oh Imam? Da würde er sagen, so jemanden brauche ich nicht. Was der Imam braucht, sind solche Schia für die von Ja'far Sadr a.s., sodass wenn der Imam sagt, hier ist ein brennender Ofen, der lodert, steig ein, er denkt nicht mal darüber nach, er geht und steigt ein und setzt sich genauso hin, im Ofen, um ihn herum die Flammen. Barden wa salama, wie bei Ibrahim a.s. Solche Schia braucht der Imam, die, wenn er ein Wort sagt, sofort zur Stelle sind. Nicht darüber nachdenken, aber was ist damit, könnte ich dies, könnte ich das, sowas braucht der Imam nicht. Deswegen in erster Linie müssen wir an uns arbeiten, dass wir jetzt bereit zu seinen Gefährten inshallah gehören, damit wenn der Imam inshallah erscheint, er uns rufen wird und wir sofort sagen, labbaik, labbaik, zu Diensten, mein Maula, ya sahib al-asr wa zaman, ajallallahu ta'ala faraj al-sharif, mögen wir inshallah alle zu seinen Gefährten gehören und mögen wir alle inshallah diesen Tag erleben, der Erscheinung. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الصادق يا جعفر الصادق يا جعفر الصادق يا جعفر الصادق